Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Maja Elmenreich. In echt oder im Spiel? So unterscheiden Kinder, wenn sie in Rollen schlüpfen. Realität und Fiktion, die beiden Welten, werden feinsäuberlich auseinandergehalten, damit man immer weiß, auf welcher Seite man gerade steht. In dieser Sendung geht es gleich mehrfach um Kunst, die sich bei der sogenannten anderen Seite bedient hat. Österreichs Ibiza-Affäre hat Elfriede Jelinek zu ihrem Theaterstück Schwarzwasser inspiriert. Wir berichten von der Uraufführung gestern in Wien. Und die mexikanische Malerin Frida Kahlo, ihr Name steht über einer neuen Choreografie, die gestern in Amsterdam Premiere hatte. Das Spiel mit Fiktion und Realität ist ja quasi Kerngeschäft des Kinos. Wir sprechen über den Film Das freiwillige Jahr, der in dieser Woche anläuft. Zuerst aber geht's in die USA.
Together we will make America great again.
Donald Trumps Schlachtruf ist zum Thema für viele Variationen geworden. Die Formel To make something great again ist allgegenwärtig. Sie steht auch über dem Entwurf einer sogenannten Presidential Order, die das US-Fachportal Architectural Record jetzt publik gemacht hat. Die Überschrift von besagtem Papier lautet Make Federal Buildings Great Again. Bundesstaatliche Gebäude in den USA sollen also, wenn der Entwurf in die Tat umgesetzt wird, wieder großartig werden. Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau kennt den Inhalt des Papiers. Ihn habe ich gefragt, was versteht man denn in US-Regierungskreisen unter Great, wenn es um staatliche Gebäude geht? Wie sollen die aussehen?
Sie sollen vor allem mal anders aussehen als das, was man als modern betrachtet. Also es gibt in konservativen Kreisen, nicht nur der USA, auch in Europa hat man das, in Großbritannien hat das in den 1990er Jahren sogar richtig staatspolitischen Einfluss bekommen, wenn man so will, gibt es einen ganz tiefen Hass auf diese Gebäude aus Glas, Beton und Stahl und Holz. Und die werden als nicht spezifisch interpretiert, als nicht machtvoll genug, als nicht aussagekräftig genug. Da gibt es ganz direkte Angriffe auf jetzt aktuelle Gebäude wie beispielsweise Gerichtsangelegenheiten in Florida oder in den mittelwestlichen Staaten. Es gibt die ganz große Ablehnung des neuen Museums für afrikanisch-amerikanische Kultur und Geschichte in Washington, das als völlig misslungen gilt für die Konservativen, weil es eben nur so einen leichten Metallzaun außen um seine gesamte Fassade rumgewickelt hat und ansonsten eben eine sehr freie Architektur ist. Das ist zweifellos die Forderung nach einer Architektur der Macht, der Aussage, der Kraft. Der Staat soll sich wieder etwas zeigen können.
Dicke Säulen, weiße Portale, viel Marmor und weiße Fassaden. Ist das der klassische Architekturstil, der gewünscht wird?
Das ist zweifellos das, was man sich zumindest im Hinterkopf vorstellt, wenn man von Great Again redet, weil es eben in Amerika diese wirklich auch großartige Tradition der monumentalen klassizistischen Architektur seit dem späten 18., frühen 19. Jahrhundert gibt. Es gab in Amerika eben immer eine spezielle Beziehung zum Klassizismus. Das war nicht nur der Bezug auf irgendeine Antike, sondern man hat immer gesagt, diese Säulen und diese Gesimse und diese monumentalen Formen, die beziehen sich auf die Demokratie in Athen und auf die Republik der Römer. Da hat man sich seine Formen hergeholt und hat das auch zu einem sehr komplizierten und sehr interessanten Interpretationsapparat aufgebaut. Und da möchte offensichtlich jetzt die konservative Revolution unter Trump wieder anschließen. Das hat allerdings, muss man auch sagen, unter vorherigen Präsidenten auch schon ganz toll funktioniert. Also unter den Demokraten Roosevelt wurden fantastische klassizistische Bauten gebaut. Und selbst noch unter George Bush, dem Zweiten, wurde der Eingang zum Kapitolsgebäude mit klassischen Säulen versehen. Das heißt, man steht da in einer langen Tradition.
Ja, das klingt so nach einer langen Tradition, wie Sie sagen. Donald Trump ist ja aber nicht nur Herr über öffentliche Gebäude. Als privater Bauherr ist er ja nicht zuletzt auch Einflussgeber auf Stadtbilder allgemein. Ist diese Rückbesinnung also trotzdem typisch Trump auch?
Nee, das ist das wirklich Überraschende bei der ganzen Angelegenheit, weil Trump selber als Bauherr oder als Namensgeber für Gebäude doch eine deutliche Vorliebe hat, was man so einen kommerziellen Modernismus nennen möchte. Das sind sehr prachtvolle Gebäude, materiell oft sehr reich ausgestattete mit kostbaren Steinen, aber eben ganz klare Formen und ganz modern durchkonstruiert. Also seine ganzen Hotels, sein Trump Tower in New York selbstverständlich, das sind Gebäude, die würden wir überhaupt nicht jetzt mal mit Klassizismus verbinden. Aber das gehört eben auch zur konservativen Revolution dazu, dass man sagt, was im privaten Bereich möglich ist, das ist eigentlich egal. Es dreht sich hier um die Aussage des Staates. Und der Staat soll sich eben wieder in den klassischen Formen zeigen können, wobei die Behauptung eben immer wieder ist, das hätte er bis jetzt nicht getan, was Unsinn ist. Man hat ganz viele sehr klassizistische Gebäude in den letzten Jahrzehnten gebaut, ohne dass große darüber debattiert wurde.
Also bei dem Titel, da mag man natürlich ein bisschen schmunzeln, Make Federal Buildings Great Again, aber eigentlich so architekturgeschichtlich gar nicht so ein großer Aufreger?
Nein, eigentlich nicht. Also sagen wir mal so, es gibt eine Vorgabe bereits seit dem 18. Jahrhundert, wie Washington gestaltet werden soll, nämlich mit klassizistischen Grundformen. Die wurde dann etwas liberalisiert. Auch im 19. Jahrhundert gab es neuromanische Formen. Es gab dann im 20. Jahrhundert immer wieder die Versuche, da moderne Sachen einzuführen. Aber im Großen und Ganzen schließt man sich da an eine sehr große Tradition an, wobei eben auch zu sagen ist, das ist jetzt so ungewöhnlich nicht. Regierungen und Regierende haben generell bestimmte Formen im Auge, wenn sie darüber nachdenken, wie sie den Staat repräsentieren wollen. Nur wird darüber nicht unbedingt öffentlich so hart debattiert wie in den USA, wo eben sehr vieles sehr viel härter debattiert wird als in Europa. In Deutschland zum Beispiel wäre es unvorstellbar, ein Gerichtsgebäude heute mit klassizistischen Säulen zu vergeben. Das ist auch eine ästhetische Vorgabe, die auch von der Gesellschaft und auch von ihren Regierenden gemacht wird.
Der Architekturkritiker Nikolaus Bernau über Bauvorgaben Regierender und das US-Papier Make Federal Buildings Great Again. Ganz Großes mit dem eigenen Land oder vielleicht doch besser mit der eigenen Partei hatte auch Österreichs Vizekanzler und FPÖ-Chef Heinz-Christian Strache vor. Durchaus leger gekleidet und in entspannter Atmosphäre verhandelte er auf Ibiza mit einer vermeintlichen Oligarchennichte. Man war bereit, alles zu geben, um alles zu bekommen. Doch so weit kam es bekanntlich nicht. Die ÖVP-FPÖ-Regierung zerbrach und Bundespräsident Alexander Van der Bellen fasste die Bestürzung, die viele empfanden, in unbeholfene Worte.
So sind wir nicht. So ist Österreich einfach nicht.
Anders drückte Van der Bellens Landsmännin, die Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek, ihre Reaktion auf die sogenannte Ibiza-Affäre aus. Sie schrieb kurzerhand ein Theaterstück, so wie sie sich in der Vergangenheit schon mehrfach mit politischem, mit gesellschaftlichem Versagen literarisch dramatisch auseinandergesetzt hat. Gestern Abend fand in Wien die Premiere statt, Martin Thomas Pesel über Schwarzwasser.
Der Name Heinz-Christian Strache kommt in Elfriede Jelineks neuem Stück zwar nicht vor, bereits jetzt zum Kult avancierte Zitate aus dem Video, wie der Spruch zack, 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 aber sehr wohl. Das Wiener Burgtheater hat sich spontan die Rechte an dem blitzschnell verfassten Text gesichert und die Regie Robert Borgmann übertragen. Der ist Spezialist für Entschleunigung und so dauert auch diese Uraufführung trotz der hinlänglich bekannten Gleichgültigkeit der Autorin gegenüber der sogenannten Werktreue mehr als 3 Stunden. Es ist Borgmanns erste Auseinandersetzung mit einer der berüchtigten Jelinek-Textflächen ohne Dialoge und Figurenzuteilungen. Vielleicht begegnet er ihr deshalb mit mehr Respekt als andere Uraufführungsregisseure, wie 2003 Christoph Schlingensief, der aus Bambiland nur wenige Ausschnitte verwendete. Borgmann gibt dem Text, der sich auch Motive aus Euripides' Backchen einverleibt, viel Raum. Er erfindet dazu allerlei Bilder. Aufgetakelte Opernbesucherinnen und Anzugträger wollen lieber gesehen werden als selbst sehen. Sie ertragen Kultur, um sich danach zu verkaufen. Oder eine Infantin und ihr Hofstaat stehen einem Renaissance-Maler Modell. Oder ein pinker Gorilla zertrümmert eine Gipsbetonplatte und analysiert dann die Popularität des österreichischen Bundeskanzlers.
Er hat uns gefangen genommen, dieser junge Gott. Er wird alle besänftigen. Alle, die sich jetzt noch aufregen. Er sagt, das ist ein alltäglicher Vorgang. Etwas zerstören. Danach ist sein Geist wieder friedlich und ruhig. Er steigt nicht empor. Das hat er nicht nötig.
Ja, Sie haben richtig gehört. Während sie diese Zeilen spricht, steckt Caroline Peters in einem pinken Plüsch-Gorilla-Kostüm. In einer anderen Szene ist sie die Batman-Figur Poison Ivy. Gemeinsam mit Martin Wuttke als Joker ergeht sie sich in einer spektakulär komischen Selbstmitleidsnummer. Ein Chor unter der Führung des charismatischen Burgtheater-Neuzugangs Felix Kammerer steht für das in Österreich vielbeschworene Wir, im Gegensatz zu den anderen, die immer schuld sind.
Wir sind uns über die Identität des Schuldigen einig, wenigstens einmal einig, wir. Behalte ihn trotzdem, dieses Wesen bleibt uns sein Opfer. Versöhnt nicht, also mich jedenfalls nicht bin. Ich! Etwa das Opfer, aber da ist kein Opfer, das Feuer brennt, doch keiner ist drin, das. Wesen darf bleiben und es darf nicht allein bleiben, es muss ja noch viele andere anstecken, wir sind krank, wir müssen raus, unser Wesen bleibt so.
Zum Wesen der Autorin Jelinek gehört aber auch, dass zu viel Respekt ihren Texten nicht gut tut. Die immer wieder aufpoppenden Motive der Ibiza-Affäre, von der Red Bull-Dose über Straches ungewaschenes T-Shirt bis hin zum vermeintlich konsumierten Schnee, also Kokain, erheitern, ermüden aber auch in ihrer Oberflächlichkeit. Es gelingt Borgmann nicht, einen Kern von Schwarzwasser auszumachen, der über das groteske, leider allzu echte Schauspiel auf der Insel hinausweist. Kluge Gedanken, etwa über die von rechter Seite geschickt praktizierte Täter-Opfer-Umkehr, wären im Text vorhanden, werden aber nicht weiterverfolgt. Viel ist auch von Gewalt die Rede, doch der Zuschauer dieses Abends bleibt von allem Gewaltigen verschont. Er verlässt das Akademietheater gerade so gut unterhalten wie die anfangs parodierten oberflächlichen Kulturbürger und fragt sich, ob die Ibiza-Tragikomödie, nachdem sie vielfach in Memes und GIFs umgewandelt worden ist, wirklich auch noch durch den Jelinek-Reißwolf gedreht werden musste.
Das meint unser Autor Martin Thomas Pesel. Morgen Abend findet im Wiener Akademietheater die nächste Vorstellung von Schwarzwasser statt. Und morgen Vormittag ab 10.05 Uhr können Sie eine der Darstellerinnen hier im Deutschlandfunk in einer anderen Rolle erleben. Die Schauspielerin Caroline Peters als Gastmoderatorin bei Classic Pop etc. mit ihrer Lieblingsmusik. Der Ballettunterricht war eine Art Umerziehungsmaßnahme. Mitte der 80er ordnete in Brüssel die Mutter von Annabel Lopez Ochoa Spitzenschuh statt Fußballschuh an. Ihre Tochter sollte ein richtiges Mädchen sein und aufhören, mit den Jungs die Bälle zu kicken. Dieses fragwürdige pädagogische Ablenkungsmanöver sollte zu einer großen internationalen Karriere führen. Annabel Lopez Ochoa wurde professionelle Tänzerin, war Mitglied in verschiedenen internationalen Kompanien und begann eines Tages als Choreografin zu arbeiten. Ihr jüngstes Ballett schuf sie für das niederländische Nationalballett in Amsterdam. Der Titel Frida, ein Ballett über die mexikanische Malerin Frida Kahlo, die mit 6 Jahren an Polio erkrankte und mit 18 einen schweren Verkehrsunfall erlitt. Wiebke Hüster hatte für uns gestern Abend in Amsterdam Frida gesehen.
Es liegt nicht wirklich nahe, ein Ballett einer Protagonistin zu widmen, deren Schmerzen in Rücken und Bein sie wiederholt an Rollstuhl und Bett fesselten. Oder gerade. Alles und alle um sie herum könnten sich fantastisch bewegen, während sie selbst als regungsloses Zentrum des Geschehens die Aufmerksamkeit auf sich zöge. Choreografin Annabel Lopez Ochoa hat sich für ihr Ballett über die Malerin Frida Kahlo um solche Fragen gar nicht gekümmert. Bei ihr tanzt die mexikanische Künstlerin, wenn es gerade passt, oder eben auch nicht. Es schien auch nicht sehr wahrscheinlich, dass noch einmal in einem Ballett des 21. Jahrhunderts Kostüme die Aussage bildeten. Kostüme und Posen, die eine vergangene Zeit heraufbeschwören, als der Tanz noch eine Sprache war. In dem Ballett Frida sind davon wenig mehr als unnatürliche und ungesunde Überstreckungen übrig geblieben. Die große, wundervolle Kompanie des niederländischen Nationalballetts zieht als eine endlose Reihe dekorativer Influencer des Tanzes über die Bühne des Amsterdamer Musiktheaters. Einige von ihnen erscheinen den ganzen Abend über in Schwarz und mit weiß verhüllten Köpfen als gut gelaunte Skelette, Repräsentanten des mexikanischen Totenkults. Eine ganze Phalanx junger Tänzer tritt in traditionell mexikanischen Frauenkleidern auf und bildet Selbstdarstellungen Frida Kahlos in solcher Tracht nach. Den zarten Hirsch, als den sie sich wie ein heiliges Schutz- und Wundertier in anderen Selbstporträts malt, verkörpert auf der Bühne eine Tänzerin mit Geweih, fellfarbenem Trikot und schwarzen Spitzenschuhen. Und das Selbstbildnis mit der zerstörten, brüchigen Steinsäule anstelle der Wirbelsäule im geöffneten, mit weißen Stoffstreifen umwickelten Oberkörper der Malerin tritt auch in Gestalt einer Tänzerin vor das Publikum. Der Maler Diego Rivera, ihr Ehemann, teilt nicht viel mehr als einen vollkommen konventionellen Pas de Deux mit Carlo. James Stout musste sich den Bauch aufpolstern lassen, um in dem braunen Anzug wenigstens als Diego erkennbar zu sein. Ochoa Lopez muss sich nicht vorwerfen lassen, dass sie aus dem biografischen Drama Frida Kahlos die emotionalen Höhepunkte eines Tanzabends wie Aloe aus einem Kaktus gezogen hätte. Ihr zweistündiges ermüdendes Stück ist nicht mehr als eine Charade. Das Unterhaltungsspiel des 19. Jahrhunderts, bei dem sich Teile einer Abendgesellschaft so zueinander fanden, dass sie bekannte Gemälde nachstellten, findet in Amsterdam seine Fortsetzung im Kommunikationszeitalter. Die Auswirkungen des Internets auf den Tanz haben eine neue Stufe erreicht. Bisher konnte man Videoshopping beobachten, also das Copy and Paste von vor allem klassischen Variationen. Bevor man sich mühsam selbst ausdenkt, was für Schritte Don Röschen ausführt, sucht man sich auf YouTube welche aus. Mit Frida hingegen scheint das erste Ballett daraufhin inszeniert zu sein, dass es 24 Instagram-Bilder pro Sekunde abwirft. Da würden längere, choreografierte Passagen, in denen sich eine Figur in Beziehung zu anderen etwa entwickelt, nur stören. Posen, in den Übergangsschritten weiter lächeln und auch noch gut aussehen und dann wieder posen. Da kann das Ballettorchester unter Matthew Rose engagierter Leitung Peter Salems Mischung aus amerikanischem Minimalismus und Filmmusik noch so kraftvoll spielen. Das Ballett Frida anzuschauen ist, als würde man sich 2 Stunden lang vor den Instagram-Account des mexikanischen Tourismusministeriums setzen.
Wiebke Hüster über das Ballett Frida von Anabel Lopez Ochoa in Amsterdam. Filmarbeit ist Teamarbeit. Diese alte Weisheit hat jüngst Berlinale-Chef Carlo Chatrian wiederholt. Denn im Wettbewerb des nahenden Festivals sind gleich mehrere Filme von Regie-Duos. Ein Film, für den auch 2 Regisseure verantwortlich zeichnen, der läuft in dieser Woche bei uns in den Kinos an. Ulrich Köhler und Henna Winkler, beide Jahrgang 1969. Sie haben gemeinsam Das freiwillige Jahr gedreht. Die Geschichte von Jette, die nach dem Abi erstmal raus soll, nach Costa Rica für ein freiwilliges soziales Jahr. So wünscht es sich ihr Vater, dem es an Ratschlägen und Wünschen offensichtlich nicht mangelt.
Weißt du, du kannst es nicht immer allen recht machen. Du musst dir vielleicht mal klar werden, was du willst, auch wenn du damit jemand anderen verletzt.
Gut, dann sag ich das jetzt ab.
Das ist doch jetzt kindisch. Wir fahren jetzt nach Hause und dann überlegen wir uns gemeinsam, was wir machen.
Vater und Tochter im Gespräch, ob miteinander oder aneinander vorbei. Unser Filmkritiker Rüdiger Sussland hat Das freiwillige Jahr gesehen. Ich habe ihn gefragt, von was für einer Vater-Tochter-Beziehung erzählen da Henna Winkler und Ulrich Köhler? Klingt nach einem überklugen Vater.
Ja, unbedingt. Also es ist eine schwierige, nicht unproblematische, andererseits schon auch liebevolle Vater-Tochter-Beziehung. Ich weiß gar nicht, ob die so ungewöhnlich ist. Die Tochter hat halt Abi gemacht und will ihr eigenes Leben anfangen, weiß aber noch nicht so recht, in welche Richtung es geht. Der Vater weiß das dafür umso besser. Und die Mutter gibt's nicht. Man weiß auch nicht genau, was mit der ist, ob die Eltern geschieden sind, ob die Mutter tot ist. Und insofern ist der Vater auch so ein bisschen Mutter und Vater zusammen, also ein Übervater. Und es geht schon darum, wie befreit sich die Tochter vom Übervater, wie befreit sich gewissermaßen der Übervater auch ein bisschen von seiner angestammten Rolle, und dass das so nicht weitergeht, das weiß er selbst.
Sie haben gerade schon in Zweifel gezogen, ob das jetzt so individuell eigentlich ist. Steckt da auch was Allgemeingültiges drin? Also es ist nicht nur diese Jette und dieser Urs. Geht es also allgemein um Väter und Töchter oder um Generationen womöglich?
Ja, ich glaube, es geht im doppelten Sinn um Generationen. Einmal geht es eben um den Generationenkonflikt, der hier schon anklingt. Und man kann, glaube ich, auch daran denken, dass Toni Erdmann ja auch schon, der berühmte deutsche Film von Maren Ader, ja auch schon von einer Vater-Tochter-Beziehung erzählte. Und zum Beispiel der Kameramann, auch die Produktionsfirma, sind hier identisch. Also gibt es einfach Nähen von der Produktion her. Es geht dann aber auch noch um eine ganz andere Form von Generationenkonflikt, nämlich einfach darum, dass der Vater das repräsentiert, was wir so als 68er oder Post-68er bezeichnen. Das heißt, ein Milieu, das ist bürgerlich, das ist gebildet, das ist in der eigenen Selbstwahrnehmung sehr, sehr liberal und eigentlich offen und alles ist möglich. Aber wenn man dann mal so ein bisschen dahinter schaut, dann merkt man, da sind dann so ganz bestimmte autoritäre Strukturen, die sich so über Bande einschleichen. Und in mancher Hinsicht kann man diesen Vater extrem autoritär nennen.
Also auch in einer gewissen Weise ein politischer Film, wenn die 68er auf die Y-Generation des 21. Jahrhunderts trifft?
Ja, genau. Also es ist zum einen ein Film, der uns sicher was erzählt über den Status quo der Generationenverhältnisse der Bundesrepublik. Er erzählt dann auch fast ein bisschen von einem Deutschland, was langsam so vergeht, nämlich Westdeutschland, Provinz. Das Ganze spielt auf einem Dorf. Der Vater ist Arzt, der ist der Landarzt, jeder kennt jeden. Es gibt so einen Fußballverein, die nicht nächstgrößere Stadt ist irgendwie Köln und da fährt man dann halt hin, wenn man zum Flughafen will, ansonsten aber nicht. Und das ist alles so ein bisschen langweilig. Offensichtlich will die Tochter einerseits auch da weg und andererseits dann halt doch nicht. Also es geht um Provinz und wir wissen ja, dass die allermeisten Menschen in der Bundesrepublik nicht in großen Städten leben, sondern auf dem Land. Insofern geht es hier auch um sehr, sehr normale Lebensverhältnisse. Es gibt keine extremen Probleme. Insofern könnte man sagen, der Film ist politisch, aber auch darin, wie er ein bisschen unpolitisch ist.
Sie haben gerade schon den Kameramann Patrick Orth angesprochen. Der Kameramann auch war bei Toni Erdmann. Dieser Film, Das freiwillige Jahr, war ursprünglich als Fernsehfilm geplant. Jetzt ist doch ein Kinofilm daraus geworden. Ist der Fernsehursprung dem Film denn immer noch anzumerken oder was für eine Ästhetik sehen wir da?
Ja, es ist ein klarer Kinofilm und das ist sicherlich dem Kameramann Patrick Orth auch mit zuzuschreiben. Das ist eine ganz tolle Kamera, die fällt auch auf. Also es ist eine Kamera, die sich auch nicht versteckt in ihrer Arbeit. Man sieht schon, dass es so Bewegungen gibt, dass die Bilder ungewöhnlich sind, überraschend, dass manchmal auch so schräge und manchmal auch sehr ruhige, poetische Perspektiven auf die Figuren, auf die Orte geworfen werden. Das ist mal das eine. Das andere ist, dass auch die Filmemacher, es ist ja eben Ulrich Köhler und Henna Winkler, dass die beide natürlich ganz klare Kinofilmemacher sind. Ich bin gar nicht sicher, ob die schon mal richtige Fernseharbeiten vorher gemacht hatten. Und insofern, vielleicht könnte man sagen, die können gar nicht Fernsehen, die können nur Kino. Und deswegen kommt dieser Film ja jetzt auch ins Kino. Er lief auch in Locarno im Wettbewerb. Man muss dazu sagen, dass beide zu dieser Gruppe gehören, die man lange Zeit Berliner Schule genannt hat. Der Ausdruck ist ein bisschen aus der Mode gekommen, weil die auch so ein bisschen auseinanderläuft, die Gruppe, und in den letzten Jahren nicht so viel Neues gebracht hat. Aber es ist halt eine Generation. Die sind beide um die 50, Jahrgang 69 beide zusammen und haben alle schon ein paar Filme gemacht. Das heißt, sind keine Anfänger. Die ziehen, wenn man so will, hier vielleicht auch so ein bisschen eine Zwischenbilanz, sowohl des eigenen Filmemachens, wie aber natürlich auch einer bestimmten Generation.
Rüdiger Suchsland über Das freiwillige Jahr, der Film von Ulrich Köhler und Henna Winkler, ab jetzt im Kino. Und jetzt im Studio Stefan Koldehoff mit den Kulturmeldungen.
Wegen der Coronavirus-Epidemie in Asien ist die Kunstmesse Art Basel in Hongkong abgesagt worden. Das sei eine extrem schwierige Entscheidung gewesen, erklärte der Schweizer Veranstalter heute. Nach einer Prüfung aller möglichen Optionen und Beratungen mit allen Beteiligten habe es aber keine Alternative zur kompletten Absage gegeben. Die Art Basel in Hongkong, eine Filiale der großen Art Basel, ist eine der umsatzstärksten und größten Kunstmessen weltweit. Sie sollte Ende März stattfinden. Dem Archäologischen Museum Frankfurt am Main war es heute eine eigene Pressemitteilung wert, dass es nun auch als nicht zweifelsfrei unbelastet identifizierte Objekte in die Datenbank Lost Art einstellt. Von 12 Objekten, die 1942 vom Stadtgeschichtlichen Museum übertragen wurden, konnte die Herkunft nicht mehr geklärt werden. Dazu gehören 6 römische Bronzegefäße, 3 Keramiken, ein Bronzekettchen und 2 Glasobjekte. Nicht in der Pressemitteilung steht, dass es die Datenbank für mögliche NS-Raubkunst schon seit 2001 gibt und dass andere Institute dort schon seit vielen Jahren Objekte mit unklarer Herkunft einstellen. Ab 1. April gibt es zum ersten Mal eine Frau an der Spitze der angesehenen Städelschule in Frankfurt am Main. Die Kuratorin und Autorin Jasmin Raymond wurde vom Konvent und Rat der Kunsthochschule zur Rektorin und damit zur Nachfolgerin von Philipp Pirott gewählt. Das hat die hessische Wissenschafts- und Kunstministerin Angela Dorn heute in Wiesbaden mitgeteilt. Die 1977 geborene Raymond war zuletzt in New York bei der DIA Art Foundation und am Museum of Modern Art tätig. Die Universität Vechta hat über 1000 Seiten mit handschriftlichen literarischen Texten des Schriftstellers Rolf-Dieter Brinkmann erworben. Damit könne das Frühwerk des in Vechta geborenen Nachkriegsautors dort vollständig zusammengeführt und präsentiert werden. Das hat die Kulturstiftung der Länder mitgeteilt, die den Ankauf anteilig finanziert hat. Das Konvolut aus den Jahren 1957 bis 75 stammt von Brinkmanns Jugendfreundin Elisabeth Zöller. Es umfasst mehr als 100 Briefe, Postkarten und Materialien wie Notizen, Dramenentwürfe und Hörspiele.
Stefan Koldehoff, vielen Dank. Von Vechta aus wenden wir den Blick gen Erfurt. Wie geht's weiter in Erfurt? Die sogenannte Thüringen-Krise ist Thema gleich um 18.10 Uhr in den Informationen am Abend. An dieser Stelle sage ich danke fürs Zuhören und tschüss. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.